Anwalt Auskunft.
Podcast.
Alkohol und Cannabis im Straßenverkehr ist ein weites Feld. Für Sie als Jurist ist gar nicht so ein großer Unterschied, oder?
Im Grunde genommen nicht. Wer fahruntüchtig ist, der wird bestraft. Da gibt es Tatbestände im Strafgesetzbuch, die das regeln. Und da spielt es in erster Linie keine Rolle, was die Ursache dafür ist, dass ich nicht fahrtüchtig bin. Ob ich das aus Gründen von Cannabiskonsum oder aus Gründen von Alkohol bin oder auch aus Gründen einer Erkrankung.
Nun gibt es in den Schlagzeilen zumindest immer mal wieder eine Meldung, da könnte es was gehen, da ändert sich was und so weiter. Wie bewerten Sie das?
Naja, zurzeit wird diskutiert, dass im Rahmen der Liberalisierung des Cannabiskonsums und des Besitzes von Cannabis, das ja entkriminalisiert werden soll, dass dadurch eben auch eine Entkriminalisierung entsteht im Rahmen des Straßenverkehrsrechts. Das ist aber so nicht der Fall. Also derjenige, der unter Cannabis-Einfluss fährt, sollte das nach gegenwärtiger Gesetzeslage und auch wohl nach geplanter zukünftiger Gesetzeslage lieber bleiben lassen. Das ist der Tipp, den ich denjenigen geben würde, der sagt, ich habe gestern konsumiert und möchte heute fahren. Der hat einfach das Problem, dass sich THC im Blut schlechter abbaut als der flüchtige Stoff Alkohol im Blut. Ich weiß, wenn ich Alkohol konsumiert habe, dann weiß ich, wenn ich ein Promille hatte, dann weiß ich, pro Stunde verliere ich an Promille 0,1, 0,2, dann weiß ich so, am nächsten Morgen bin ich eigentlich fahrfähig. Und das ist eben das Problem, dass ich das bei THC nicht weiß, weil bei THC eben der Nachweis von THC im Blut schon ausreicht, um ihm zu unterstellen, er steht unter Wirkung von THC, auch wenn er tatsächlich vielleicht am nächsten Morgen genauso fahrfähig ist wie der Alkoholtrinker am nächsten Tag.
Die Quelle des Cannabis spielt auch eine Rolle, haben Sie gesagt. Wie ist die Konsequenz?
Naja, es gibt wie bei allen Drogen, die illegal sind, gibt es verschiedene Qualitätsstufen und das spielt natürlich schon eine gewaltige Rolle. Wir wissen das ja auch beim Alkohol. Also als der Alkohol in der Prohibitionsära verboten war in den USA, da sind die Leute reihenweise blind geworden, weil sie irgendwie geglaubt haben, sie könnten das selbst brennen und das war dann die Konsequenz. Und so haben wir das bei THC oder bei anderen Drogen eben auch, die illegal sind. Und tatsächlich ist es natürlich so, wenn Sie schlechtes Cannabisprodukt haben, dann können unter Umständen die Werte davon abweichen, als wenn Sie das in einem kontrollierten Laden kaufen, wie wir das zurzeit aus Holland kennen, wo dann auch festgelegt wird, was weiß ich, das Produkt, das ich jetzt kaufe, hat so und so viel Wirkweise drin und das andere ist eben etwas stärker und noch etwas stärker. Das heißt, ich habe da auch die Möglichkeit, da zu unterscheiden. Das ist ähnlich, wie wenn ich in Deutschland eine Dose Bier kaufe oder eine Dose Radler oder eine Dose Starkbier. Nicht? Also ich kann unterscheiden, weil ich drauf gucken kann, wie viel Prozent Alkohol ist tatsächlich dort drin.
Sie haben eine Statistik präsentiert, die relativ deutlich gezeigt hat, dass die Zahl der durch Alkohol hervorgerufenen Unfälle signifikant höher ist als der durch Cannabiskonsum. Ist das in Ihrer täglichen Praxis als Anwalt auch so?
Ich führe natürlich als Anwalt keine empirische Untersuchung nebenbei, wie oft sind Unfälle unter Alkohol oder Cannabis verursacht worden. Tatsächlich ist es aber gefühlt so, auch wenn Sie die Zeitungen morgens aufschlagen oder gerade am Montags oder Dienstags, wenn so die Wochenendstatistik drin ist, dann sind meistens die schweren Verkehrsunfälle, vor allen Dingen so auch auf dem Land, die sind dann häufig immer unter Alkoholeinfluss. Selten, selten, dass da mal drinsteht, unter Drogeneinfluss in anderem Zusammenhang und schon gar nicht unter Cannabis. Diese Statistik, die ich auch in dem Vortrag gezeigt habe, hat allerdings den Nachteil, hat eigentlich nur Indizwirkung. Also sie hat zwar eine gewichtige Indizwirkung, dass offensichtlich Leute, die unter Cannabis stehen, weniger gefährlich im Straßenverkehr sind als die durch Alkohol enthemmten, risikoreicheren, aggressiveren Fahrer. Die sind sicherlich das Gefährlichere auf den Straßen und da ist wohl Cannabis eben nicht so gefährlich. Und das ist eine gefühlte Statistik, die zumindest durch eine Studie, die europaweit durchgeführt worden ist, indiziell bestätigt wurde. Aber diese Studien sind, weil sie eben auch unterschiedliche Feststellungen nicht getroffen hat über den Konsumenten, über die konkreten Unfälle insgesamt, wie die zustande gekommen sind, ist diese Studie nicht ganz valide. Aber es ist doch auffällig, wie weit auseinander sozusagen die Zahlen bei den Alkoholtätern ist und bei den Cannabistätern. Also das ist ja ganz signifikant. Also eine gewisse Indizwirkung hat diese Statistik sicherlich.
Ausgehend von diesen Zahlen, auch wenn Sie sagen, das ist jetzt nicht so hundertprozentig valide, ausgehend von diesen Zahlen, wie sind die Konsequenzen aus der juristischen Arbeit, wo Sie sagen, die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht, Sie selber als Anwalt, wir könnten uns vorstellen, dass?
Die Konsequenzen wären meines Erachtens tatsächlich, dass man die Grenzwerte für den Nachweis im Blut mit THC, dass man die geringfügig anhebt, aber so anhebt, dass man eine gewisse Wahrscheinlichkeit damit erreicht, dass Menschen, die, ich sag mal, am Freitagabend oder am Samstagabend konsumiert haben und bei denen ausgeschlossen ist, dass wenn sie am Montag oder Dienstag zur Arbeit fahren, dann noch unter der Wirkung dieses Mittels stehen und infolgedessen auch nicht mehr und eben dann doch fahrtüchtig sind und nicht mehr nicht fahrtüchtig sind. Und da sollte man durchaus den Grenzwert anheben. Und ich persönlich halte diese Anhebung auf mindestens 3,5 Nanogramm für durchaus eine sinnvolle Diskussionsgrundlage. Diese 3,5 Gramm gehen zurück auf eine Teilgruppe der Grenzwertkommission, die eben genau das gesagt hat. Wir können mit diesem Grenzwert zumindest, auch wenn wir keine Einzelfallgerechtigkeit herstellen, können wir doch zumindest eine große Gerechtigkeit für diese Leute herstellen, die sonst kriminalisiert würden oder die auch sonst ihren Führerschein verlieren würden.
Gehen Sie mit mir mit, wenn ich schreiben würde, sinngemäß im Zuge der ganzen Cannabis-Debatte setzt sich der Deutsche Anwaltverein dafür ein, dass wir dieses Thema diskutieren?
Absolut, absolut. Das muss diskutiert werden. Also ergebnisoffen sicherlich, aber wir Anwälte stehen ja auch für eine gewisse Gerechtigkeit, die wir postulieren und auch eine gewisse Gleichbehandlung mit jetzt beispielsweise Alkoholtätern. Und da muss was gemacht werden. Also ich habe Mandanten, die sind tatsächlich von ihrer Existenz bedroht, weil sie irgendwann einmal THC konsumiert haben, die Fahrerlaubnis bekommen haben und seit der Zeit im Grunde genommen nie wieder einen Führerschein erhalten haben, weil sie Angst vor der MPU haben und so weiter und so fort. Wer berauscht fährt und den Verkehr gefährdet, der gehört, egal ob es jetzt durch Drogen zustande kommt oder durch Alkohol, der gehört natürlich gemäß den gesetzlichen Vorgaben des Strafgesetzbuches bestraft. Da beißt die Maus keinen Faden ab, das ist völlig klar. Aber es geht eben hier um die Entkriminalisierung derjenigen, denen man unterstellt, sie verursachen verkehrsgefährdendes Verhalten, obwohl objektiv überhaupt nichts dafür spricht, außer der Wert, den sie noch im Blut haben. Und der ist eben mit 1,0 Nanogramm pro Milliliter Blutserum einfach viel zu niedrig.
Anwalt Auskunft.
Podcast.